Ich hatte mich mal beschäftigt, wochenlang mit der synthetischen Herstellung von zerspringendem Glas, also mit dem Klang. Ich weiß, dass ich insgesamt über einen zentral gesteuerten Computer 12 bis 13 verschieden eingestellte Synthesizer, die in bestimmten Abständen Impulse ausgeben, zusammenschließen müsste. Ich habe dann meinen Freund Edgar Fröse von Tangerine Dream mal gefragt, sag mal, Mensch, du, was meinst du? Wie kommt man denn da am besten an diesen Klang? Da sagt er, also kann ich dir ganz genau sagen, am besten eignen sich Cocktailgläser.
Herzlich willkommen zu einer Medienhöllenausgabe Grün. Grün in der Farbkodierung bedeutet Dokument. Lauf Nummer 3 präsentiert heute, ja, man muss schon sagen, uralte Aufnahmen von Reinhard Lacomi, die ich gemacht habe vor 44 Jahren. Zum einen in seinem Studio in Berlin und zum anderen, das ist wirklich für mich eine Überraschung gewesen, als ich dieses Video hier zusammenstellte, als ich diesen Podcast komplementierte, fand ich noch zwei Aufnahmen tatsächlich, die auch aus dem Jahre 1982 stammen. Einmal, wie gesagt, das, was gleich am Anfang zu hören sein wird, das waren sogenannte Einspielbänder für einen Beitrag, den ich damals für DT64 machte. Einspielbänder, also quasi die Interviewteile, die dann in der Produktion mit Musik vermischt wurden. Dann fand ich allerdings noch ein Band Outtakes, das werden Sie auch in voller Länge hören. Und zu meiner Überraschung, ich hatte das komplett vergessen. Also nicht, dass ich da war in Jena im Zeiss Planetarium, sondern dass ich mit Lucky dort ein Interview machte, so um Mitternacht herum mit seinem Ingenieur Heinz Naumann. Also sensationelle Aufnahmen für alle Freunde der elektronischen Musik oder Musik mit elektronischen Mitteln, wie man es nimmt. Und vielleicht auch für die DDR-Rockmusik-Synthesizer-Geschichte sicherlich interessant zu erfahren, wie man damals angefangen hat, vor 44 Jahren mit Speicherchips, die im Funkwerk Erfurt mit konstruiert und produziert wurden. Und wie mühevoll es damals auch war, mit solchen Aggregaten, mit solchen Synthesizern zu spielen, weil man nicht einfach irgendwo drücken konnte und dann waren die Klänge da, sondern man hatte sich teilweise selbst gebastelt und dann weggespeichert, aber irgendwann waren die Speicher voll und dann musste man sie löschen bzw. auf Bandkassetten überspielen. Also hochinteressant auch für mich, der diese ganze Entwicklung ja irgendwie dann doch mitverfolgt hat, aber Geschichte vergeht und damit auch die Erinnerung. Hier wird sie dokumentiert und kommentiert von Monika Erhard Lacomi, der Frau von Reinhard Lacomi. Reinhard Lacomi starb im Jahr 2013. Also gehen wir rein in das Interview zunächst mit den ersten 8 Minuten, dann weiteren Erläuterungen von Monika Erhard Lacomi und dann hören wir richtig zwei super interessante Einblicke in die DDR-Synthesizer- und Musikgeschichte. Viel Vergnügen.
Ich würde dich erstmal bitten, dich vorzustellen mit einer akustischen Visitenkarte. Wer bist du und was machst du die letzten 50 Jahre so?
Ja, also mit meinem Namen geht's schon mal los. Ich habe geschrieben, mit Lucky zusammen gearbeitet, 35 Jahre, und ich nannte mich Monika Erhard. Das ist mein Mädchenname. Ja. Denn ich wollte mich nicht auf diesen bekannten Namen setzen, aber im Ausweis steht Monika Lacomi. Und dann kannten mich die einen unter Monika Lacomi und die anderen unter Monika Erhard. Und so kam ich zu einem Doppelnamen, Monika Erhard Lacomi. Ich hasse Doppelnamen, aber ich muss damit leben.
Ich habe dich, und das ist das Seltsame, vor 44 Jahren das erste Mal gesehen. Da hast du auf diesem Sofa gesessen, während Lucky hier hinter mir saß und an seinen Keyboards spielte. Er spielte natürlich im klassischen Sinn und nicht im kindischen Sinn. Und wir können das mal kurz einblenden. Das geheime Leben war gerade auf dem Markt 1981 in die Schallplattenläden gekommen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, eine Musik mit elektronischen Mitteln.
Das wollte Lucky, darauf bestand er. Es war für ihn wichtig, der musikalische Einfall. Und er hat ja auch gesagt, also eine Geige ist ja auch ein totes Instrument, wenn sie nicht gespielt wird. Und mit den Synthesizern und mit der elektronischen Klinge ist das Gleiche. Man muss sie zum Klingen bringen. Und Lucky war aber immer durch und durch Komponist. Der hat auch so nicht rumgeschwofelt mit den Klangbreiten, wie man es oftmals mit elektronischer Musik bezeichnen kann und verwechseln kann. Nein, der machte Musik mit elektronischen Mitteln. Ganz richtig.
Wann hast du ihn denn kennengelernt? Bei welcher Art Musik machen? War das schon, als er eher so ein Jatzer war?
Ja, da war also Jatzer und Rocker. Das war noch zu den Zeiten. Also das wäre eine lange Geschichte, wie ich darauf kam und dass ich mir den Namen gemerkt habe und wir lernten uns irgendwann kennen. Wir stritten uns nur. Wir hatten verschiedene Meinungen. Es hat ihm sehr imponiert. Ich war kein Groupie, ich war Tänzerin und er war ein Komponist und wir trafen uns in einem Hotel, als meine Ballettkompanie und seine Jungs auf Tour waren. Und da begegnet man sich. Mhm. Und dann hat er mich immer zu Hause besucht und es war immer Gespräche, immer in der Küche mit Tee. Er trank damals Tee und Ostfriesentee übrigens, ja. Und dann hat er mir mal irgendwann gesagt, dass er Lust habe, eine Platte für Kinder zu machen, eine besondere Platte. Also nicht wie sie bisher üblich war. Wir hatten ja tolle Kindermusik, tolle Kinderchöre. Und Kunst für Kinder war mal hoch angebunden zu Ostzeiten. Und er sagte, er sucht halt Texte und er findet nicht so richtig welche und sein damaliger Texter, der will da nicht ran. Und ich habe ja immer schon geschrieben, von Kind an. Meine ersten Texte, da war ich 8. Und ich greife in die Schublade und gebe ihm so einen Packen Zettel und sage, hier, kannst du mal gucken. Und er liest und liest und liest und dann steht er auf, schreit mich an, ich suche das seit einem Jahr und du hast es in der Schublade und knallt die Türen weg, war er. Dann der Sohn sah so braus. Also ich war ein bisschen, na was war denn das jetzt? Und er kommt zurück nach einer gewissen Zeit mit dem Vertrag von Amiga. Das war also wie ein Fünfer im Lotto. Und nur, ich war Tänzerin. Das war für mich damals gar nicht so wichtig. Ich habe das mit leichter Hand geschrieben, dann die erste Platte. Und erst beim Traumzauberbaum habe ich ja auch angefangen, dramaturgisch es so einzurichten, dass es eine richtige Geschichte ist. Nicht wie bei der ersten Geschichtenlieder, wo man die Titel hätte noch austauschen können. Und das schlug ein wie die Bombe, also, aber.
Wir müssen noch mal kurz zurücksetzen, weil der Traumzauberbaum war ja fast parallel mit der.
Ja, ja.
Aber zuerst kam eben das geheime Leben und davor gab es eben den Liedermacher, kann man so nennen.
Nee, das sagst du bitte nicht. Liedermacher nee,
wie soll man das nennen?
Der hat ja früher einen anderen Beruf gehabt, ein Liedermacher, und hat dann zur Jugendweihe oder zur Konfirmation eine Gitarre geschenkt bekommen und fing an.
Aber er hat Lieder gemacht am Klavier und sang Heute bin ich allein. Das werden die meisten sicherlich noch kennen, mit rauchiger Stimme eigentlich, wo man sich dachte, wie wird so einer Sänger, ne, mit so einer Stimme? Also wie kann der eine Platte produzieren? Weil es war die Zeit, als man schön singen musste. Ne?
Ja, Belcanto-Zeit war das gewesen. Ja. Und das war etwas ganz Neues, was Lucky machte. Ja. Deswegen wurde ich ja auch auf ihn aufmerksam, weil so die Schlagerwelt interessierte mich nicht. Aber dann hörte ich in meinem Sternkofferradio in meiner Küche, Oranienburger Straße, diese Stimme. Und das jetzt klingelt mein Telefon. Wollen wir mal kurz unterbrechen?
Ja, wir hören uns mal in der Zeit ein paar Fragmente an von dem Interview, was ich vor 44 Jahren hier gemacht habe.
Ich habe mich schon sehr zeitig für das interessiert, was beispielsweise Tangerine Dream macht, und das hat mich sehr beeindruckt. Die Möglichkeit, die ein Synthesizer bietet, das heißt, man kann vom vollkommen realen Klangbild der Klarinette beispielsweise bis zu einem von Orchesterinstrumenten nicht möglichen Sounds arbeiten. Es gibt kaum irgendwas, was man mit einem Synthesizer nicht machen kann. Ich mach dir hier auf dem Synthesizer eine Klarinette so täuschend echt, dass du das nicht hören wirst. Mhm. Na, vielleicht hören wir uns dazu mal kurz ein Beispiel an. Ich mach das mal, vielleicht mal eine kleine Passage spiele.
Ja, wie ist es, Lucky, wenn du Musik spielst bzw. komponierst, Klangmodelle zusammenstellst, läuft da vor deinem geistigen Auge irgendwie ein Film ab, dass du versuchst, das nun in Klangmodelle umzusetzen, oder kommt es aus dem Inneren, aus dem Gefühl heraus, ganz allein?
Na, ich setze oft Bilder zusammen, wo die Elemente dieses Bildes miteinander ja nichts zu tun haben. Also ich habe beispielsweise eine bin einem Klang nachgelaufen, den ich seit dem Urlaub immer gehört habe. Das war so ein Mischmasch zwischen Alpenhorn und irgendwas anderem eigentlich noch, was ich mir nicht so erklären konnte.
Hast du den Klang denn noch irgendwo gespeichert?
Den Klang, den habe ich da, naja, ich mache da ein Stück draus, denn das war ja eigentlich der Sinn, weshalb ich eigentlich so einen Klang finden wollte.
Vielleicht können wir den mal kurz anspielen.
Den können wir auch mal kurz einspielen.
Also diesem Klang bist du nun hinterhergerannt, den hattest du in deinem inneren Ohr sozusagen und hast ihn dann nach mehreren Versuchen endlich gefunden.
Ja, da kam mir ein Zufall zur Hilfe. Ich habe dann eine ganz neue Schaltung gesteckt und plötzlich denke, Mensch, verdammt nochmal, das kennst du doch. Dann plötzlich ist mir schlagartig aufgegangen, das kennst du nicht, weil du es schon mal irgendwo gehört hast, sondern weil du dir den gedacht hast, den Klang. Sowas möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte grundsätzlich nicht, dass mich so ein Instrument plötzlich beherrscht, dass mir das Instrument irgendwas vormacht, was ich durch Denkarbeit nicht selbst geleistet habe.
Ja, nun ist die elektronische Musik eine ziemlich fantasieanregende Musik. Man hat utopische Wahrnehmungen, man sieht sich durchs Weltall geschleudert, das man allgemein unter dem Begriff Space Rock auch bezeichnet. Science-Fiction-Modelle werden wach. Wie erklärst du dir eigentlich dieses Phänomen, dass diese elektronische Musik mehr die menschliche Fantasie anregt als die Naturinstrumente?
Naja, also mit dem Space Rock, das hat ja folgende Ursachen. Es gibt eine elektronische Musik, die ganz auf Science Fiction angelegt ist und beziehungsweise an das, was man sich so vorstellt. Dass das alles so aus irgendwelchen Billion Klischees herausgewachsen ist, dass da also plötzlich irgendein Marsmensch kommt und der so eine ulkigen Geräusche macht. Es sind gewisse Geräusche, die den Sensor treffen. Aha, Weltenraum, Space Rock, alles dieses und jenes.
Meinst du, dass die elektronische Musik sowieso der Musik gegenüber Naturinstrumenten im Vorteil ist, weil sie viel mehr Klänge in sich hat?
Ja, sieh mal, ich möchte nicht den gleichen Fehler machen, den mal Karlheinz Stockhausen vor sehr langer Zeit allerdings gemacht hat, indem er damals, als so die ersten Synthesizer gebaut wurden, behauptete, nun brauche man kein Orchester mehr, das Orchester ist unwichtig und neue Musik kann man sowieso bloß mit solchen Geräten machen. Die Synthesizer haben natürlich zweifelsohne unwahrscheinliche Möglichkeiten. Elektronische Instrumente sind bedingt, wollen wir mal sagen, für gewisse Sachen sehr günstig. Aber alles, was beispielsweise jemand, der eine besondere Begabung hat, auf der Violine zu spielen, mit einer gewissen individuellen Eleganz das zu machen, mit einem individuellen Ton, auf dem Synthesizer wird das trotzdem nie. Ein Eustrach, da muss man schon Abstriche machen. Vor allem alles, was solistisch mit Orchesterinstrumenten und so, das sollte man auch lieber den Orchesterinstrumenten überlassen. Die Kompaktheit von mehreren Signalen, von einer Bandbreite bis hoch nach zu 12, 13, 14.000 Hertz, das ist eigentlich die Ursache, warum das Ohr uns andere Signale und andere Assoziationen zukommen lässt, als beispielsweise die mit Orchesterinstrumenten, da Orchesterinstrumente sich im Allgemeinen mehr oder weniger doch in mittleren Frequenzbereichen bewegen, beziehungsweise die mittleren Frequenzen viel mehr zur Wirkung kommen als die ganz hohen oder die ganz tiefen. Und dann kommt noch eine Sache dazu, dass ein Raum nur noch dazu gehört. Gerade die Stereophonie bietet ja in der Beziehung solche großen Möglichkeiten. Und solche Dinge sind eigentlich dann die Dinge zum Träumen, zum Schweben, wenn die Signale bearbeitet werden mit gewissen Effekten, mit Phasing oder wenn eben da so ein bisschen was assoziiert an Grotte oder an Nebel oder so, ja, das sind solche Dinge, die so dann vielleicht auch Klangbilder schaffen, so wie man das von Bildern her kennt, die Caspar David Friedrich gemalt hat.
Ist mein Eindruck richtig, dass mit dem Palastkonzert 1980 von Tangerine Dream das ganze Equipment nicht komplett nach West-Berlin wieder zurückging, sondern dass dann hier einiges abgeladen wurde?
Ja, der Prophet 5 blieb hier.
Musst du mal erklären, was das ist.
Na, das ist einer von den Synthesizern, die Lucky dann von Edgar Fröse abgekauft hatte. Und wir hatten ja immer kein Geld, das war auch nicht so einfach, ne? Dass man dann immer dann die Kohle aufbringen musste.
Vor allem wollten die auch kein DDR-Geld haben, oder?
Ja, du sagst es, ja. Und wir hatten aber auch schon angefangen, das Haus zu bauen. Also ich habe mein Geld verdient für die Arbeiter und habe auch selber mitgemauert, weil ich mal Maurer gelernt hatte. Während der Abiturzeit war damals so DDR so eine Phase, wo man während der Abiturzeit auch einen Beruf lernen musste, um den Kontakt zur werktätigen Bevölkerung zu verinnerlichen, sage ich mal. Aber ja, es war sehr nützlich.
Es war nicht nur eine Phrase, sondern es hat auch genützt.
Ja, aber das ist, also das Konzert von 1980 von Tangerine Dream hat der Lucky initiiert. Der hat dafür gesorgt, weil das Kulturministerium auch dafür war, das Politbüro und Kulturministerium, die waren immer ein bisschen, also haben wir nicht befreundet, sagen wir mal so. Mhm. Dann konnte man die Spielräume so ein bisschen ausnutzen. Und das hat der Fröse dem Lucky auch nicht vergessen, dass sie da spielen konnten. Nur, ob man das heute sagen darf, weiß ich nicht. Aber Lucky war sehr enttäuscht, weil er merkte, dass da vieles eben nicht live war, was die gemacht haben.
Ne? Vor allem wurde auch hinterher repariert auf der Platte. Ich habe nämlich damals heimlich, das kann ich jetzt transparent machen, mitgeschnitten. Mhm. Also so ein, würde man sagen, Raubmitschnitt gemacht. Mhm. Ne? So. Und das habe ich dann damals verglichen mit der Schallplatte, die veröffentlicht wurde von Tangerine Dream unter dem Titel Quichotte, glaube ich, hieß die. Und dann merkte ich, dass da noch Sachen reingemischt wurden im Studio hinterher, dass das also nicht wirklich ein echtes Live-Konzert war.
Naja, aber es war auch so noch, dass das natürlich die so eine Truppen wie Edgar Fröse bestens Bescheid wussten, was Vermarktung betrifft. Die haben dieses Konzert ein wenig verändert und da war es nicht mehr das Original und sie konnten es veröffentlichen. Hm. Den Mitschnitt von Lucky konnte man nicht veröffentlichen, weil es war ja dann Eigentum des Rundfunks, 43 Jahre lang. Ne? Ich hatte schon vorgehabt, wenn ich nehme das, ich habe ja auch das Band da gehabt.
Du sprichst jetzt von dem DDR-Jugendkonzert vom 26. Mai 1983.
Ja, genau, von dem spreche ich gerade. Ne? Das war, und wenn wir da hinterher gesagt hätten, Mensch, komm, Andy Bicking, tut sie nochmal drauf für irgendwo, dann ist es eben nicht mehr das Original.
Genau.
Das hat eben Edgar Fröse gemacht. Der hat das einfach ein bisschen verändert und dann konnte er es vermarkten.
So.
Das waren die Unterschiede, aber das ist nicht so das Problem, was wir gerade besprechen. Aber Lucky war ja schon länger befreundet mit Edgar Fröse, das heißt, Edgar wurde auf Lucky aufmerksam und kam hierher in unsere Wohnung. Hier saß er auf diesem Sofa, ja.
Aber es brauchte auch doch einen Impuls, um zu sagen, als Lucky, der erfolgreich war am Klavier, der erfolgreich war, auch mit, ich sag mal, Interpreten wie Angelika Mann zu arbeiten, plötzlich völlig das Genre zu wechseln. Was war denn der Impuls? Weißt du das noch?
Na, weißt du noch, ja. Die vierte Platte, die hieß Das kein Reif. Da hörst du schon, dass da andere Klänge sind. Da hat er schon angefangen, also sagen wir mal, in sphärischen, also in sich Musiken einzuspielen, die nicht mit einem ganz normalen Instrumentarium herzustellen waren, denn er hatte schon das Mellotron gehabt zu der Zeit. Mellotron, das war Synthesizer war es nicht, aber...
War das mit Bandschleifen
drin? Ja, so eine Bandschleife drauf, ne? Und das liebte er abgöttisch und das war wahnsinnig teuer von Fischer abgekauft. Und da fing er schon an, in anderer Weise seine Komposition zu machen. Und das hat ihn auch furchtbar angekotzt, muss ich mal sagen, im Monat so mindestens 20 Konzerte zu machen. Er war Komponist und er hat gesagt, ich bin doch kein Papagei, immer das Gleiche. Das hat ihn schon längst nicht mehr befriedigt. Das war am Anfang mal ganz schön, so berühmt zu sein, aber er war Komponist mit Leib und Seele und er wollte komponieren, Musik machen. Und das hörst du schon auf dieser letzten Platte, Das kein Reif. Da fängt das schon an. Und danach hat er ja auch aufgehört und hat dann sich nur noch der Elektronik gewidmet, beziehungsweise alles, was er konnte. Und bis dahin, er hat ja von 5 Jahren an Musik gemacht, nie was anderes. Alles, also sag ich mal, einzubringen in die Musik für Kinder. Die war ja auch eine besondere Musik, vom hohen Niveau. Und wenn man die Lieder singt, merkt man, oh Gott, da springt ja in den Harmonien hin und her. Das ist also nicht Stube, Kammer, Kirche. Das war schon ein richtige Kunstwerke an Komposition.
Nun kommen wir mal zu dem Stück, was du ausgebuddelt hast, das DD64-Konzert, was ich schon erwähnte, vom 26. Mai 1983. Da gab es die DD64-Jugendkonzerte schon 7 Jahre. Die wurden im Januar 1976 ins Leben gerufen. Das waren Anrichtskonzerte. Ich glaube, so die teuerste Karte kostete so 48,30 Mark, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Nein, teuer war das nicht.
Die Erzählten schon, ja.
Nee, weil da waren 6 Konzerte mit abgegolten. So. Das war ein Anrechtskonzert für 6 Konzerte.
Na, das ist ja natürlich
ein Schnäppchen. Und wie gesagt, das war der teuerste Sitzplatz. Und das war immer so ein bisschen Lotto. Ich kann mich noch erinnern, dass man nie wirklich wusste, was, also es war ein Anrecht, ne? Wie man es aus der klassischen Musik her kennt, dann hatte man das einfach gekauft.
Also lass dich überraschen nach dem Motto.
Ja. Genau, und hat er dann auch keine Gelegenheit, so auch zu sagen, nee, da gehe ich nicht hin, ne? Weil man hat ja ein Anrecht und hat sich also auch überraschen lassen, positiv wie negativ. Und dieses Konzert war insofern interessant, weil mit dem Konzert von Tangerine Dream natürlich auch gemerkt wurde, dass das ein Genre ist, was massenkompatibel ist. Ne? Also es gab ja auch später, glaube ich, Pont. Stern Meißen hatte auch schon versucht, mit Mussorgskys Bilder einer Ausstellung, so ein bisschen auch mit viel Keyboard, so die Richtung einzuschlagen. Und weißt du noch, wie dieses Konzert dann zustande kam? Weil da ist ja auch noch jemand dabei, wo man eigentlich gar nicht vermutet, dass er dann auftaucht. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ein berühmter Saxophonist taucht dann plötzlich auf. Wie ist die Konzeption dafür entstanden?
Nun, wir haben ja hier zu der Zeit schon Platten für Kinder gemacht. Also die erste war schon durch. Jetzt mit Traumzauberbaum war halt wieder etwas als Ziel gesetzt, was er machen wollte. Und Lucky war auch Jatzer. Der hat ja auch gerne noch bei Jatzkonzerten mitgespielt. Und so hatten wir auch, das kann man es ruhig sagen, Andreas Bicking, der war der 19. Und der stand hier im Raum und spielte wie ein Feind. Man sagte, er mal verglichen, der spielt wie Graswurm, aber den kennt heute kein Mensch. Und Lucky war ganz begeistert. Ne? Ja, Lucky war ganz begeistert von diesem Bicking. Und es kam noch dazu, dass ja Lütte bis dahin in Luckys Band gespielt hatte. Und Lucky hat dafür gesorgt, dass sie eine neue Band kriegt, dass sie also weiterarbeitet. Auch wenn er nicht mehr jeden Tag auf der Bühne steht mit ihr oder halt so oft, wie es bis dahin üblich war. Und da haben wir Andy Bicking und noch 2 andere Musikanten von ihrem Direktstudium aus Leipzig nach Berlin geholt ins Fernstudium, damit wir mit der Lütten arbeiten konnten. Und ich war dafür zuständig vom Komitee für Unterhaltungskunst, kriegte ich diese merkwürdige Anweisung, du sorgst jetzt für diese Jungs. Naja, die habe ich dann früh zur Schule gebracht, dann sind die vorne rein, hinten wieder raus. Und so haben wir uns mit Andy Bicking auch nicht nur angefreundet, er war einfach einer, auf den Lucky großen Wert legte. Weil das war, er kannte doch dessen Vater noch, Siggi Bicking. Und
da kommt auch wieder diese Idee heraus, dass es Musik mit elektronischen Mitteln eben nicht nur, und er sagte ja auch in dem Interview-Ausschnitt eben, dass man ein Orchester ruhig von einem Orchester spielen lassen sollte und ein Saxophon von einem Saxophon, obwohl er hier eine Klarinette in unserem Beispiel nachgemacht hat, die man heute noch viel täuschender nachmachen könnte. Aber es war ihm schon wichtig, dass die menschliche Komponente nicht hinter den Synthesizern und den vielen Kabeln und den Leuchtdioden verschwindet, ne?
Nein, Lucky hatte eine große Bandbreite. Ich meine, er kam aus dem Jazz, mit 16 war er schon ein richtig berühmter Jazzer und er liebte Beethoven und Bach und er spielte Bachfugen mit einer Hingabe. Das ganze Haus hat gedröhnt, wenn er sich in den Flügel setzte und einfach mal losgespielt hat. Und er hatte große Achtung und hat sich oftmals in den Garten gesetzt und hat dann einfach die Lautsprecher angemacht und dann kam eben Beethovens 7., die ich so liebe, und also er hat doch niemals die Musik ersetzen wollen. Das war doch nicht sein Ziel, eine Musik zu ersetzen. Das war etwas, das ist die klassische Musik, die ihre große Berechtigung ist auch falsch gesagt, die war einfach ein Bestandteil seines musikalischen Könnens und Wissens. Und das andere war etwas Neues. Man denkt ja mal an die Bach-Trompete, die war ja damals auch nicht üblich. Die hat Bach erfunden, weil er mit dem Instrumentarium, was er damals zur Verfügung hatte, das hat ja nicht genügt. Und Lucky hat eben das nicht mehr genügt, was er mit Hochachtung kannte und was er dann versuchte, die Töne, die er im Kopf hatte. Der hat ja auch selber Töne gebaut am Computer. Er hat ja nie Werksklänge benutzt, wie es später üblich war, ne? Weil alles dann genauso klang. Und ich muss sagen, dann, das hat ja auch nicht lange gedauert, da hatten wir hier den Mook Checker im Studio. Das durfte nur keiner wissen zu DDR-Zeiten. Denn diese Fragerei, wo das Ding herkommt, das konnte man sich sparen.
Also Moog muss auch sagen, das ist der Synthesizer und der war eigentlich gebaut für Mick Jagger, ne?
Ja, der war für Mick Jagger gebaut, da konnte er damit nicht so viel anfangen. Tangerine Dream auch nicht. Und dann ging es übers Hansa-Studio, ist es bei Lacombe gelandet und der brachte es zum Klingen. Das war, Lucky war ja auch ein Besessener. Ne? Ich hab, manche Zeiten musste ich tuten oder leuchten, um mir Gehör zu verschaffen oder irgendwie mal an diesen Arbeiter, der war verrückt und besessen, heranzukommen. Und das trafen sich hier im Studio auch dann auf dieser Ebene elektronische Klänge, trafen sich Wissenschaftler und Ingenieure, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Aber du musst ja als einer, der damit beschäftigt ist, die Sprache der Ingenieure kennen. Die bauen dir alles, wenn sie wissen genau, was du willst. Und das muss man ja erstmal drauf haben, dass man sich verständigen kann.
Er hat mir damals auch so Wörter um die Ohren gehauen, die ich erst später begriffen habe. Attack und Release und was man da alle so einstellen kann. Wie die Hüllkurven verlaufen, wie schnell die ansteigen, wie schnell sie wieder abfallen. Ich war damals 23 und dachte, was für eine Welt, die sich da auftut. Und er war da so eine Art Pionier. Und was ich überhaupt nicht wusste, sondern erst durch dieses Booklet erfahren habe, dass er tatsächlich auch mit Ingenieuren zusammen einen DDR-Synthesizer entwickelte.
Ja.
Kennt man den? Gibt's den?
Das ist eine Geschichte für sich. Er hatte ja auch dann einen Forschungsauftrag von der Technischen Hochschule Ilmenau zur Spracherkennung. Und da fing er ja auch, das
ging Spracherkennung.
Zur Spracherkennung. Das heißt ja auch Musik im Endeffekt. Ne? Also, dass man in dieser Weise schon mit Modulen umging, die nicht handelsüblich waren. Und Lucky brauchte einen Synthesizer und hat sich dafür die Teile, die er brauchte, die konnte man in West-Berlin bei Erzhard im Bastelladen kaufen. Aber dann wurde dieses Teil vorgestellt und dann wurde es abgelehnt, weil man sagt, es sind ja bloß Westteile drin. Der Grund war ein ganz anderer. Es kam hier das Politbüro, muss ich sagen, und hat regelrecht verboten, weiterzumachen. Was sie entwickelt hatten, das war, glaube ich, in der Entwicklung ein Jahr vor Yamaha. Da müsste man Heinz Norman ausfindig machen. Ich suche ihn gerade, weil der war die ganze Zeit dabei.
Vielleicht jemand hört hier uns gerade zu, kann uns einen Hinweis geben.
Heinz Norman, melde dich. Ich habe ihn vor 3 Jahren das letzte Mal gesehen. Und der war dabei gewesen. Der hat übrigens dieses große, dieses Fernrohr, was man im Zeiss Planetarium Jena, das ist seine Steuerungstechnik gewesen. So eine Sachen konnte Heinz Norman. Und dann war es etwas, gut, ich sagte, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster. Es war nicht angenehm, dass die DDR in einer Entwicklung weiter vorne war als unsere russischen Brüder und Schwestern. Und es wurde regelrecht verboten. Lucky verstand die Welt nicht mehr. Und er musste damit aufhören mit der Weiterentwicklung. Und Heinz Neumann sagte dann zu ihm, Lucky, hör auf, die erschießen dich. Das haben wir damals gelacht darüber. Heute weiß ich, ja, das hätte passieren können. Er wurde gebremst in einer Entwicklung, genauso wie wir ja schon ein großes Projekt vorhatten im Palast der Republik. Es nannte sich Gralssuche. Ich habe das Buch, also den, sagen wir mal, so das Szenario geschrieben. Und da kamen die Chefs an vom Palast und das ist ihr Lebenswerk. Und da kamen 13 Leute an und waren damit hochbegeistert. Und von heute auf morgen war davon keine Rede mehr. Es verschwand im Eisschrank. Das waren die Zeiten damals.
Was ich jetzt nicht wirklich verstehe, weil ich weiß, dass die TU Dresden damals sprechende Taschenrechner entwickelte. Also dass man auf diesem Gebiet der Sprachsynthese und vielleicht auch dann eben Spracherkennung ja eben weit vorn war. Ne? Das ja. völlig gaga. Naja, dann hätte es nicht nur einen Muck-Synthesizer gegeben, sondern auch einen Lucky-Synthesizer, kann man das so sagen?
Weil das kommt dazu, dass wir auch mit da waren, lass mich mal kurz nachdenken, Lengeling, Chris Lengeling heißt er. Und Chris Adam und Gerd Lengeling. Die sind inzwischen in USA hochdotiert und verdienen einen Haufen Geld. Mit einer Sache, die Lucky mit erfunden hatten, nämlich das Notenschreibprogramm, C-Lab. Lucky fuhr immer zu ihnen hin und die konnten ja nicht komponieren. Die wussten nicht, wie man zum Beispiel, dass eine Geige anders notiert wird als zum Beispiel eine Flöte oder ein Bass. Und das konnte ja Lucky alles. Der war ja von Kind an eigentlich Komponist und konnte Orchester aufschreiben. Und dann kam ja die Wende und dann haben die vielleicht gedacht, jetzt kommt der Lacombe und hält die Hand auf. Wir waren nie geschäftstüchtig. Lucky hat da überhaupt nicht dran gedacht. Der hat es aus Leidenschaft gemacht, aus Wissensdrang. Tja, heute sehe ich das auch anders, aber nun ist er ja 13 Jahre schon nicht mehr da. Ich kann es nicht nachholen, ich kann nur das eine machen. Ich kann die Musik bewahren und retten, dass sie nicht versinkt.
Und dafür gibt es nicht nur eine CD, sondern du hast auch noch eine herkömmliche, ich sag mal, Schallplatte pressen lassen. Was war der Hintergrund dafür? Weil das einfach zu klein und nicht repräsentativ genug ist? Oder warum gibt es jetzt noch eine Vinyl davon?
Na, die Vinyl war am Anfang, die CD kam hinterher. Es war von Anfang an geplant, eine Vinyl zu machen. Und die habe ich machen wollen zu Luckys 80. Geburtstag. Ich dachte, ich schenke meinem Schnuppelchen jetzt etwas, wo das sich ganz toll freuen würde. Und gebe einen Haufen Geld aus dafür. Und ich lasse mal 300 pressen. Und mache dieses Konzert. Ich wusste, es heißt Palastkonzert, wusste ich gleich. Habe mir also auch die Firma gesucht, wo ich es machen kann.
Wer macht sowas heutzutage noch?
Also die es veröffentlichen, die es verbreiten, das ist Silence Broken in Hamburg. Die hatten davor schon, ich habe ja schon aus dem Nachlass, ich schweife jetzt nicht ab, ich komme zurück, zwei Electronics von Lucky aus dem Nachlass veröffentlicht. Einmal Jazztronics und einmal Zwischen der Stille. Und das hat gemacht Broken Silence in Hamburg. Und die haben auch noch gleich mitgenommen, die 6.13 waren als Neuveröffentlichung. Und das war 2019. Also die hatten mich auf dem Fokus und als ich sagte, ich mache jetzt hier sowas, die sagten sofort, Moni, alles zu uns. Und so entstand dieser Vinyl, das Vinyl sagt man, ja. Ich würde mal die Vinyl sagen, nein, das Vinyl, die Schallplatte.
Eigentlich korrekt, glaube ich, chemisch, wenn man es Polyvinylchlorid nennt.
Das ach ist toll, ja.
PVC, ist,
ja.
Ne?
Ja, richtig. Ja.
Plaste und Elaste aus Schrobau.
Ja, das kenne ich auch noch richtig.
Aber da ist, glaube ich, mehr drin als nur PVC. Ne?
Und ich habe also 300 pressen lassen und dachte, na gut, das Geld kriegst du eh nicht wieder drin, aber die werden die schon verkaufen. Die ging weg sofort, es kam sofort eine Nachpressung. Jetzt sind wir inzwischen bei 1000. Also ich habe nicht gedacht, dass das so eine Nachfrage, so ein Erfolg wird. Es ist natürlich ein Kulturgut, was ich da auf den Markt gebracht habe, gerettet habe. Und
aufgezeichnet, muss man dazu sagen, wirklich von den super Toningenieuren des Palastes der Republik.
Ja, und es ist nichts dran geändert. Ich muss sagen, die Platte, das hat auch der mein Schmittel. Schmittel ist der so eine Sachen auf ein Glas macht, so würde man sagen, übertragen kann. Und da ist nichts dran geschönt, es ist nichts aufgehübscht, es ist nichts verändert. Es ist das Originalaufnahme vom Palast der Republik. Und was damals schon möglich war und wie das geklungen hat. Das ist einfach toll. Ja.
Und wenn man ganz genau hinhört, merkt man auch die Sequenzer von Tangerine Dreams Anlage, die dann so immer so durchtackern. Ja, 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 ja. Ne? Also man glaubt sozusagen, wenn man es natürlich weiß, dass das mit den Instrumenten damals auch gespielt wurde im Palast.
Ne? Der große Moog war auf der Bühne mit.
Ja.
Du warst aber, du hast gefragt, wie der CD. Und,
so.
weil die LP so einen Anklang hatte, haben die sofort gesagt, wir brauchen 1000 CDs. Und da mussten wir ganz schnell, also eigentlich über Nacht, das, was auf der LP an Infos ist, in ein Booklet bringen und eine sehr schön ansehnliche CD machen. Und da hat es mich besonders gefreut, dass ich in der Mitte, wenn man die aufklappt, den Palast der Republik in Gänze und Schönheit sieht.
Mit den kupfernen Scheiben, ja. Aber wie gesagt, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Die kann man jetzt im örtlichen Fachhandel ordern. Es jährt sich quasi am 26. Mai. Also wir machen das Interview kurz davor und starten jetzt. Wohin fahren wir jetzt?
Jetzt fahren wir rüber, ich sag mal Presswerk, das stimmt nicht, die pressen ja keine Platten, aber das ist DMS Media Studio, ist das, dort werden alle, also alles becovert, alles was dazugehört zu einer Platte, wird dort gemacht. Alle Cover werden da gebastelt und auch alles, was noch gemacht werden muss an Stückzahlen, wo geht's hin, wer sind die Abnehmer, also das ganze Zeug, wozu ich gar, was ich gar nicht kann. Und dort ist Neil McDonald, my darling, und der ist ein wahnsinnig guter Grafiker, nebenbei auch Gitarrist, also Musikante durch und durch. Und dem kann ich sagen, hier möchte ich das dahin und hier möchte ich die Farbe und hier möchte ich so und so. Und er kann alles umsetzen. Und da fahren wir jetzt hin, denn es gibt eine weitere, schon angekündigt, hier auf der Platte auch angekündigt, ein weiteres Vinyl. Und zwar ist das die nur als CD herausgekommen, nur in Anführungsstrichen, der heißt Air. Die ist 91, also in diesen Wendezeiten.
So komisch geschrieben, also nicht, ja, nicht
A wie. Und das E mit so griechischen Pünktchen drauf und R, das hat zu tun mit den Luftgeistern. Also alles, die Wesen, die in der Luft uns beeinflussen oder auch nicht. Und da gibt es einen Titel, der heißt auch Air. Und das war 91 rausgekommen. Und es gab ja damals die Order, das ist inzwischen auch allgemein bekannt. Gerade vorgestern erzählte mir jemand, der mir in einer Sache helfen will. Er war damals beim MDR von Köln dorthin geholt und er bekam gesagt, händeringend, bring uns hier Westkünstler ran, wir machen hier keine Ostkunst mehr. Also das heißt, der ganze Osten wurde ja abgeschafft. Unter anderem auch dieses, sagen wir, Kleinod an elektronischer Musik, also Musik mit elektronischen Mitteln. Das sind hier einzelne Stücke. Ich liebe sie. Das ist so schön. So eine gute Laune Musik. Die kann man sich anhören und kann wirklich einfach nur lächeln beim Zuhören. Mhm. Und die ist verschwunden gewesen. Das heißt, die haben nichts damit gemacht, hatten aber einen Vertrag, einen Labelvertrag und einen Verlagsvertrag. Und dann habe ich den Verlagsvertrag, konnte ich nicht so einfach kündigen. Das kommt noch, geht aber. Und den Labelvertrag, den habe ich schon 2017 gekündigt. Seither will ich diese Platte rausbringen.
Und wir machen Folgendes. Du hast mir gesagt, du hast die Rechte von diesem Jugendkonzert erworben. Normalerweise
die Lizenzen, sagen wir mal so. Weißt du, ja, aber überhaupt die Lizenzen, die Rechte. Ich kann damit machen, was ich will, 5 Jahre lang, ja. Und dann muss ich es neu beantragen.
Super, weil die Upload-Filter es verbieten, wenn ich jetzt einen kurzen Ausschnitt spiele. Nö, wir nehmen das als, wir nehmen das als kurze Überbrückungs-Geschmacksprobe und melden uns dann gleich wieder dann bei deinem Grafiker.
Thank you.
Also ich habe mich schon rechtzeitig für die Dinge interessiert, die Tangerine Dream macht, weil doch das sich selbst ausprobieren oft mit anderen Musikern nicht so klappt, da man von keinem verlangen kann, dass der das mal so spielt und mal so spielt und mal so spielt. Dazu kommt noch, dass eben gerade Synthesizer zu derartigen Wahnsinnsklängen aktiviert werden können. Natürlich muss man wissen, was man machen will. Man muss das erstmal hören in sich drin. Und wenn man dann sich klar ist darüber, was man machen will, dann geht man erst an die Instrumente, nicht vorher. Also nicht, dass man sich von den Instrumenten vorspielen lassen sollte, was man für eine Musik macht.
Also war es am Anfang nicht der Klang, der Sound, der dich beeinflusst hat, sondern die Möglichkeit, mit den Keyboards, mit den Aggregaten alleine jetzt zu tüfteln und praktisch als, na sagen wir mal, Tonmeister, als Komponist nach deinen Vorstellungen deine Musik zu machen, ohne abhängig zu sein von Musikern, die um dich herum vielleicht eben nicht so geduldig sind wie die Keyboards.
Naja, das ist nicht ganz richtig. Vielleicht habe ich mich da doch ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Die Klänge sind schon das Entscheidende. Das ist auch nicht das Entscheidende, dass man das alleine macht. Das heißt, mit anderen Musikern würde ich schon ganz gern zusammenarbeiten. Ich habe allerdings noch keinen gefunden, der diesen Ideen, die ich so habe, entsprechen würde, der auch mit mir an einem Strang zieht.
Das, wo speicherst du diese Planung? Ich meine, den Klang kann man ja jetzt noch nicht in Worten formulieren. Ist das jetzt alles bei dir im Gehirn?
Na, den Klang kann man schon formulieren, indem man, wenn man einen Klang hört, dann ist der ja in irgendeiner Weise nicht ein undefinierbares Gebilde, sondern er hat ja einen Entstehungsprozess, er hat gewisse Wellenformen und er hat gewisse Vergehensprozess, also praktisch das Attack, das Release, also die Hüllkurven praktisch, die jetzt dabei eine Rolle spielen. Und dann gibt es noch die Modulation, die man raufsetzen kann, bis zum fertigen Produkt, was sich manchmal aus 4 bis 5, manchmal 8 und mehr Signalen zusammensetzt, wo dann alles eingehüllt noch wird in Hall und Flanging mit Phase noch versehen. Und so kommt man langsam dann zu dem, was man sich mal vorgestellt hat. Es gibt natürlich auch Momente, wo man sich einfach verplant hat. Zum Beispiel muss ich da mal was erzählen. Ich hatte mich mal beschäftigt, wochenlang, mit der synthetischen Herstellung von zerspringendem Glas, also mit dem Klang. Das war wie eine fixe Idee. Ich wollte synthetisch zerspringendes Glas nachmachen. Ich weiß, dass ich insgesamt über einen zentral gesteuerten Computer 12 bis 13 verschieden eingestellte Synthesizer, die in bestimmten Abständen Impulse ausgeben, zusammenschließen müsste. Wie gesagt, zentral gesteuert von einem Computer. Ich habe dann meinen Freund Edgar Fröse von Tangerine Dream mal gefragt, sag mal, Mensch, du, was meinst du? Wie kommt man denn da am besten an diesen Klang? Da sagt er, also kann ich dir ganz genau sagen, am besten eignen sich Cocktailgläser.
Also auch das Natürlichste vielleicht immer das Beste dann in dem Fall, das Einfachste.
Naja, es war ja eigentlich auch nicht so, dass ich nun das gebraucht hätte. Das war eine Übung, ich habe mir in den Kopf gesetzt, du musst das herauskriegen, die Parameter dir rausfinden. Worin besteht dieser ganz spezielle Klang? Das sind ja ganz charakteristische Dinge. Ganz genauso ist das mit der Herstellung eines Gitarrenklanges, also eines Klanges einer meinetwegen Drahtseiten-Akustikgitarre. Da spielen auch so viele Dinge eine Rolle. Da ist das Anreißen, so gewisse Unsauberkeiten kommen da ins Spiel, die synthetisch oft nur mit äußerster Raffinesse hergestellt werden können. Dafür gibt es nun wieder die sogenannten Mellotrone, die Bandmellotrone, also praktisch das Originalmellotron, wo ein Band abläuft pro Ton. Und da sind diese Klänge eben schon als Original gespeichert. Also sowas habe ich auch auf der Platte gemacht, auf der zweiten Seite. Aber das ist eben kein Synthesizer, das ist eben ein Mellotron.
Ja, nun sagst du, sehr umfangreiche technische Vorkehrungen sind dazu notwendig.
Also zunächst muss ich erstmal bemerken, dass ich von der technischen Seite her von vornherein nicht der Ungeschickteste bin.
Was hattest du in Physik in der Schule?
Ach, das in Physik hatte ich im Abitur bloß eine 3. Das hat aber insofern nichts zu sagen, weil mich viele Dinge da einfach ja nicht interessiert haben. Es gibt eine ganze Menge, was ich gerade von der schulischen Seite her zu sagen hätte. Also wenn ich gewusst hätte, dass ich mal irgendwann mit so vielen mathematischen und physikalischen Prozessen umgeben sein werde in meinem Leben, dann hätte ich wahrscheinlich doch besser damals aufgepasst, beziehungsweise ich hätte mich einfach mehr dafür interessiert. Ich war einfach der Meinung damals, ein Musiker braucht sowas eigentlich nicht. Aber man sieht ja, man weiß nie, wo einen der Weg hinführt. Diese ganze Sache mit der Elektronik, ich weiß bei Weitem nicht alles. Also Fröse und Franke von Tangerine Dream machen mir, also was technische Bewältigung anbetrifft, immer noch was vor. Und wenn ich eben auf dem Stand bin, auf dem sie heute sind, sind die natürlich wiederum ein Stückchen weiter. Die Entwicklung auf dem Gebiet, die reißt ja nicht ab. Das ist, um das Zitat mal zu verwenden, eine Spirale ohne Ende. Ich kann zwar in den Prophet 5 40 Mal Klänge, aber die sich meinetwegen jetzt über 3-4 Sekunden entwickeln, speichern und jederzeit abrufen, aber ablaufende Klangbilder, also die jetzt, wenn wir von der Sprache ausgehen, die Sprache ist lediglich eine Aneinanderreihung von mit bestimmten Parametern versehenen Klängen. Wenn man einen Rechner hat, der so schnell Hüllkurven errechnet und produziert, würde man ohne weiteres jederzeit Sprache synthetisch herstellen können, mit allen dazu gesehenen, erdachten Akzenten oder Tonfall und so weiter. So ja, einen Dialekt könnte man normalerweise mit einem Computer herstellen. Bloß dazu braucht man natürlich sehr schnelle Rechner. Und das Umgekehrte davon ist eigentlich das Computermischpult. Und wir sind jetzt dabei, über einen Rechner praktisch ein Mischpult zu entwickeln, was eben tatsächlich einen Mischvorgang von 24 Spuren automatisch macht, wenn man es eben einmal vorgemacht hat, je pro Regler, dann macht das der Computer hinterher alles nochmal selber.
Ja, wie wir es auch von Industrierobotern kennen, ja. Vielleicht im Fahrzeugbau, dass dann bestimmte Stellen lackiert werden, wenn man sie genau, einmal vorgemacht
genau,
hat.
Genau. Im Prinzip ist die heutige Zeit, wenn diese ganzen Dinger nicht für so beschissene Zwecke oft verwendet werden würden, wäre das fantastisch. Wie mein Ingenieur letztens im breitesten Sächsisch mir erklärte, dass man dann schon längst im Weltraum rumlatschen könnte. Ich nehme wirklich an, dass das ist wahrscheinlich das Bedauerlichste, dass solche großartigen Dinge, von denen wir ja in der Musik nur Bruchteile, Tausendstel Bruchteile besitzen, dass die nicht tatsächlich für alle möglichen fortschrittlichen und gesunden Dinge verwendet werden. Wenn ich zum Beispiel an solche Rechner denke, die in dieser Wahnsinns-Cross-Missiles-Rakete drin sind, also was die einem helfen könnten, ja. Ich habe vor 4 Jahren damit angefangen und bin jetzt an dem Punkt angelangt, wo ich sage, es wäre schon mal, also man müsste sich jetzt schon mal langsam mit der Sache des Computerisierens mal auseinandersetzen. Man müsste mal ein paar Sachen bauen lassen. Was wir gerade machen, mein Ingenieur und ich, wir bauen jetzt eine Mischpult-Automatisation. ich bin mal von einer Sache ausgegangen, die eigentlich mehr oder weniger für Filmmusiken verwendbar gewesen wäre, also eine Uhr, die programmierbar ist mit angelegten Signalen, wann sie Signale durchlässt und wann sie wieder zumacht. Ich bin der Meinung, dass ein Komponist, egal erstmal was er für eine Musik macht, ob er ganz normale Musik macht mit Orchesterinstrumenten oder ob er Musik macht mit Synthesizern, dass ein Komponist oder ein Maler lediglich ein Mensch ist, ich hasse eigentlich immer den Ausdruck Künstler, dass das Menschen sind, die von der Norm in gewisser Beziehung etwas abweichen. Das heißt, in ihrem Gehirn sind irgendwelche Dinge aktiviert, die bei anderen vielleicht brach liegen, und sie sind dadurch einfach in der Lage, in die gute Lage versetzt, das, was andere, wodurch sich andere in Sprache ausdrücken, sie noch erweitern können mit Hilfe der Musik. Das hat also nichts mit geheimnisvoll zu tun. Mhm. Ja, geheimnisvoll ist manches auch in uns drin, aber das ist nicht so interessant.
Nun kennt man ja von vielen Musikern aus Anekdoten, dass wenn sie nachts träumen, mitunter direkt kleine Stücke träumen, kleine Kompositionen, die sie dann kurz nach dem Aufwachen zu Papier bringen. Ist dir das schon mal vorgekommen?
Nee, das halte ich auch für Spinnerei, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Also all das, was man eigentlich träumt, das sind ja Dinge, die aus Fetzen und aus irgendwelchen Schaltungen, die im Hirn passieren, Fehlschaltungen, möchte ich mal fast sagen, herauskommen. Ich glaube, dass keinem Musiker, dass der aufwacht und jetzt weiß, was er spielen, was er aufschreiben muss. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen und mir ist das noch nie so gegangen. Ich kann nur arbeiten, wenn ich ganz wach bin, beziehungsweise mir fällt nur was ein, wenn ich ganz wach bin. Und gerade solche Musik, die kann man nicht mal machen, wenn man ein Glas Rotwein getrunken hat. Also da kommt überhaupt nichts mehr raus. Klänge herzustellen, die jetzt dieses Orchester in seiner ganzen Klangfarbe erweitern, dazu sollte man Synthesizer viel mehr als bisher heranziehen. Denn leider Gottes, aber allerdings auch durch Unkenntnis vieler Komponisten, ist ein Synthesizer im Orchester immer noch sehr verpönt. Und da muss es natürlich auch Leute geben im Orchester, die den richtig spielen können. Denn obwohl ein Synthesizer gespielt wird, durch das Tastenbrett, wie ein Klavier, darf er aber eigentlich nicht wie ein Klavier gespielt werden. Mhm. Er muss so gespielt werden, wie das, was gerade erklingt.
Also nicht jeder, der Klavier spielen kann, kann auch sofort einen Synthesizer spielen. Ich meine jetzt rein von der Anschlagtechnik oder von der Spieltechnik, von der Fingertechnik her schon nicht.
Naja, der Synthesizer hat ja kein Anschlagohr, kein Punkt, wie ein Flügel, wo dann bis dahin ist also Luft und dann kommt erst der Anschlag, wie man das so schön sagt. Und der ist da oder ist nicht da. Und grundsätzlich alles, was man einstellt, ich meine, wenn ich jetzt hab jetzt eine Einstellung wie Blechbläser, der muss ich so spielen, wie Blechbläser spielen würden und nicht wie ich jetzt Klavier spielen, weil sowas völlig untypisch ist oder wäre für Blechbläser. Das sind solche Dinge, aber wie gesagt, in einem Orchester haben wir ja Blechbläser. Da brauche ich also auf dem Synthesizer keine zu machen. Also Wagner zum Beispiel hätte garantiert mit Synthesizern gearbeitet. Und ich nehme an Beethoven auch, weil das waren nämlich alles Leute, die nach neuen Klängen gesucht haben. Ich kenne unheimlich viel Leute, die gute Einfälle haben, die so ja mit solchen Dingen zurechtkommen, die so ja wissen, was ein Synthesizer ist. Aber selbst Tonmeister, die ich kenne, im Umgang mit Hall und Echo und Verzögerung und so weiter, so ungeschickt sind, dass sie meistens auch nur einen einzigen Raum bauen können und nicht mal einen Raum größer oder kleiner werden zu lassen oder einfach mal kontinuierlich von einem kleinen Zimmer zu einer Riesenkathedrale werden zu lassen, die also das eigentlich nur immer behandeln als zusätzlichen Effekt, damit es nicht so trocken klingt und damit eigentlich nicht arbeiten. Man kann das auch mit normalen Instrumenten machen, bloß das ist viel schwieriger, weil jedes natürliche Instrument bringt durch den Übertragungsweg erstmal vom Instrument erstmal ein Stück Luft, da wird schon eine Luftsäule und Luftraum bewegt, dann kommt es auf das Mikrofon an, dann ist das Mischpult dazwischen, dann kommt der Verstärker und dann kommt geht das auf Band und dann geht es wieder zurück und das sind dermaßen viele Wege, die also beispielsweise durch die Direktverbindung von elektronischem Instrument zur Verarbeitung noch dazukommen, also was also störend wirkt, Störfaktoren bringt und diesen Aufbau, diesen logischen Aufbau des Frequenzspektrums, der Bandbreite eigentlich ein bisschen im Wege stehen. Dadurch unterscheiden sich ja in der herkömmlichen Musik gute Instrumentierer oder Arrangeure von schlechten. Die Arrangeure bzw. Instrumentierer, die wissen meistens nur aus Erfahrung, warum sie das so und nicht anders machen. Die wissen das oft gar nicht, dass sich da irgendwelche Frequenzen summieren und so geballt und mulmig und störend aus dem Lautsprecher rauskommen, dass die sich oft wundern. Ja.
Früher war es ja auch so, dass bestimmte Komponisten Werke nur für eine bestimmte Kirche geschrieben haben und dass dieses gleiche Werk vielleicht in einer anderen Kirche überhaupt nicht klingt.
Ja, und vor allen Dingen oftmals nicht unbedingt für die Kirche, sondern für die Orgel, die da stand. Es gibt auch zum Beispiel Klaviermusiken, die auf bestimmten Flügeln unmöglich klingen, weil die in bestimmten Bereichen dermaßen ungünstige Resonanzen hervorbringen. Und diese Resonanzen geben natürlich zum Frequenzspektrum etwas zu, was man ja nicht haben will. Ja? Auch bei Gitarren beispielsweise hat man das. Dass gute Gitarrenbauer darauf achten, dass nach Möglichkeit die Gitarre in jeder Lage klingt und dass nicht plötzlich so ein komischer Ton da noch mitschwingt, den nie einer gespielt hat.
Von mehreren Tonerzeugern, Keyboards und allerhand bunten Lämpchen. Thematisch dazu versucht zu gestalten, eine optische Variante zu finden, deine Musik umzusetzen, Lucky. Das war nun für dich mehr oder weniger eine Uraufführung, denn live elektronische Musik hast du ja eigentlich noch nicht so in dem Sinne gemacht, sondern du hast dich ja mehr oder weniger in deinem Studio zu Hause ein bisschen versteckt und experimentiert und als Produkt kann man sagen, ist die Platte entstanden, die demnächst erscheinen wird. Was war das und heute für ein Gefühl für dich und aus welchem Anlass hast du dich eigentlich jetzt in die Öffentlichkeit gewagt mit Live-Musik?
Der Anlass war eigentlich nun mal die Reife meiner technischen Ausrüstung, dass ich mich das jetzt trauen konnte, live überhaupt zu spielen, denn normalerweise zu Hause habe ich meine 8-Spur-Maschine, auf der ich jeden einzelnen Take aufnehmen kann Und live spielen bedeutet ja aber allerdings, dass man alles faktisch abrufen muss und auch die Tonarten verändern kann, was man bei Band nicht machen kann. Der Anstoß war eigentlich, dass ich bei einem Konzert von Reform im November, glaube ich, mir das mal hier angeguckt habe und ich das spontane Angebot von der Planetariumsleitung bekommen habe, hier aufzutreten. Ich habe mir da die Sache nicht sehr leicht gemacht. Ich habe eigentlich monatelang seitdem an dem Programm gebastelt. Ich habe noch auch so circa 10.000 Mark reingesteckt, um neue programmierbare Geräte mir herstellen zu lassen und außerdem auch noch zu kaufen. Viele Sachen sind Spezialanfertigungen. Und das Resultat heute mit der, eigentlich kann man schon sagen, Multimedia-Show, das ist ein Anfang. Es ist noch nicht unbedingt das Befriedigendste. Ich habe schon ein paar Bier getrunken und ich bin außerdem auch schon ein bisschen müde. Ist ja auch schon ein bisschen spät heute. Ist ja fast um 24 Uhr.
10 nach 0 Uhr.
Aber was mich unheimlich begeistert hat, war auch die Vorbereitung vom Planetarium, dass der Leiter, der Jochen Rose, sogar nach Berlin gekommen ist, sich von mir Bilder und Bücher hat zeigen lassen von Malern, die ich sehr gern habe, und also zum Beispiel Caspar David Friedrich, Salvador Dali, die dann umgesetzt wurden, die den projiziert wurden an die Planetariumsdecke. Nach den Möglichkeiten, die die Leute im Planetarium hatten, haben sie so eine Mühe gegeben und das hat mir so einen Spaß gemacht, mit den Leuten zu probieren, gestern den ganzen Tag, dass heute gleich beim ersten Mal, nach der ersten Minute, das Netzteil vom Mischpult kaputt gegangen ist. Es gab eine große Qualmwolke und dann war alles vorbei. Und das Konzert musste erstmal für eine Dreiviertelstunde unterbrochen werden.
Also ein außerplanmäßiger Effekt.
Ein völlig außerplanmäßiger Effekt. Das zweite Konzert um 20 Uhr, das erste fand um 17 Uhr statt. Da war auch gleich zu Anfang ein Defekt. Nicht kein Effekt, sondern ein Defekt. Das sollte nämlich wirklich kein Effekt sein. Dass irgendjemand, da sehr viele Leute auf der Bühne rumgelatscht sind, mir irgendjemand was vom Melotron weggetrampelt hat und dann gab es Nullton. Und das hat natürlich ein bisschen meine Stimmung auch beeinflusst. Ich war sehr konfus danach und ich habe es eigentlich meinem wirklich hervorragenden Ingenieur Heinz Naumann zu verdanken, dass er alles gleich wieder in den Griff gekriegt hat. Und dass es eigentlich seit nach einer Minute gleich weitergehen konnte. Was mich dazu bewogen hat, überhaupt live aufzutreten, ist die Tatsache, dass das Projekt im Palast der Republik, was eigentlich seit, ich möchte sagen, einem halben Jahr längst hätte uraufgeführt werden sollen, eben immer noch nicht passiert. Und ich habe einfach Lust, mit der Musik, die ich jetzt mache und seit 4 Jahren dann baue, einfach mal an die Öffentlichkeit zu treten und nicht eben bloß nur mit Schallplatten, sondern eben auch tatsächlich mal mit dem Prickeln live. Und ich habe es ja heute zweimal erlebt, weil live kann auch ganz schön live was passieren.
Ja, nun ist das Stück, was wir gehört haben in dieser Aufführung im CS Planetarium, noch nirgends veröffentlicht worden, auf keiner Aufnahme vorhanden, jedenfalls nicht im Rundfunk, auch nicht auf Platte. Was ist das eigentlich für ein Stück gewesen? Wie erklärst du deine Musik? Oder ist das jetzt wieder sowas, das man nicht Worten gar nicht erklären kann? Gibt es da irgendwie eine Titelüberschrift?
Nee, da gibt's keine Titelüberschrift, weil ich hätte es vielleicht mir mal ausdenken können, unter welchem Titel ich das mache. Aber ich habe dieses Konzert richtig hergestellt. Man kann dazu sagen, wirklich hergestellt, weil verschiedene Computer und Speicher programmiert werden müssen. Computer ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, also sehr viele Tonspeicher müssen belegt werden und das macht sehr viel Arbeit und ich habe das speziell für das Planetarium gemacht, für diese 4 Konzerte. Morgen finden ja nochmal 2 statt und wenn ich nach Haus komme, dann werde ich diese Speicher wieder löschen.
Ja, das war also einmalig, kann man sagen.
Das ist jetzt einmalig und ich will es allerdings für die nächste Zeit mal probieren mit Leuten, die eben eine PE haben, die Licht machen und vielleicht irgendwann mal ein bisschen mit Film so eine Art multimediale Show aufzubauen. Aber das ist nebenbei gesagt auch eine Finanzfrage. Ich wäre jetzt momentan finanziell ein bisschen überlastet. Das wäre noch mal ein Projekt von einigen zigtausend Mark. Und momentan ist das für mich nicht möglich. Es geht nicht.
Ja, vielleicht noch was zur Reaktion des Publikums. Du hast ja ein bisschen miterleben können. Es gab Zugaben. Bist du denn überrascht über die positive Resonanz auf deine Musik oder hast du das mehr oder weniger ein bisschen erwartet aufgrund der günstigen Zeit, sagen wir mal, der modernen Zeit für elektronische Musik?
Naja, eigentlich durch gewisse Erfahrungen der letzten Zeit war eigentlich so die Erwartungshaltung meinerseits nicht so hoch, weil doch momentan eine Musik läuft, die unserer elektronischen Musik, also unserer meine ich jetzt von den paar Leuten, die so auf der Welt sowas machen, ein bisschen entgegenläuft durch Punk, New Wave und sowas. Diese elektronischen Faxen, die jetzt so ein paar wie sagt man da? Deutsche Welle?
Neue Deutsche.
Neue Deutsche Welle? Also das kann ich eigentlich nicht so. Das ist eigentlich eine sehr, sehr amateurhafte Behandlung von Elektronik, die mehr oder weniger doch durch Zufälle Drehen an den Knöpfen zustande kommen sehe. Aber ich bin eigentlich überrascht darüber, dass die Leute der Meinung waren, dass es alles viel zu kurz war, obwohl ich ja immerhin durchgehend eine Stunde fast gespielt habe. Schlimm wäre es allerdings gewesen, wenn nach der Stunde jeder gesagt hätte, das war ja wie 4 Stunden. Das wäre natürlich viel schlimmer gewesen. Aber ich habe eigentlich nicht erwartet, dass die Leute das so positiv aufnehmen. Nicht, weil vielleicht bei uns wenig existiert, sondern diese Musik hat ja auch eine gewisse, die stellt ja auch gewisse Ansprüche an das Durchhaltevermögen. Die ist ja streckenweise auch sehr, sehr aggressiv, möchte ich mal sagen. Das hat mich eigentlich sehr überrascht, dass die Leute da so viel Zugaben verlangt haben. Ich habe fast gar nicht mehr spielen können. Ich habe ja nicht mehr gewusst, was ich spielen soll. Bei so einer Musik kann man sich nicht hinsetzen wie ich früher und dann nochmal einen Titel, den ich vielleicht vor Jahren dann mal gemacht habe, nochmal zum Besten geben, sondern hier handelt es sich um gewisse Programme, die abfahren, die man konzipiert fürs Konzert. Und meistens hat man nicht mehr. Ich hätte vielleicht noch das eine oder andere Programm noch zu Hause machen müssen.
Wie lange hast du nun eigentlich gebraucht, um dort hinterzusteigen? Welche Amplituden und welche Wellenbewegungen und also die ganzen Parameter, die eigentlich so ein elektronisches Glied vollzieht, um bestimmte Töne zu steuern? Wie lange hast du da gebraucht, um da voll hinterzustehen?
Ja, es gehört erstmal dazu, eine ganz solide elektronische Ausbildung und eine entsprechende Praxis. Ich war dann 7 Jahre Entwicklungsingenieur für Elektronik. Und nebenbei habe ich mich als hobbymäßig mit solchen Anwendungen der Elektronik beschäftigt. Und das hat dann auch nochmal 4 Jahre gedauert, bis ich dazu gekommen bin, dass wir jetzt mit Lucky so eine Zusammenarbeit machen können.
Und woran knobelst du gerade? Ich kann mir sicherlich vorstellen, dass da nie was perfekt ist an so einer Anlage, dass man versucht, immer neue Varianten zu finden, um bestimmte Effekte noch wirkungsvoller und vielleicht nicht mit so viel Handarbeit verbunden zu kreieren.
Ja, wir arbeiten jetzt an verschiedenen Computerkonzepten, wo wir faktisch, sagen wir mal, das Angebot an Mikroprozessortechnik, was bei uns schon vorhanden ist, vom Funkwerk Erfurt, benutzen wollen. Und da geht es im Prinzip darum, dass wir die ganze Sache, die er jetzt live-mäßig und im Studio einsetzt, noch besser handhabbar macht. Also von der ganzen Anwendertechnologie, sagen wir mal, dass wir da zu einer schnelleren Bedienbarkeit kommen und auch noch zu einem umfangreicheren Speicherprogramm kommen, dass wir also noch viel mehr Möglichkeiten dann dabei haben. Und Das betrifft dann weiterhin noch Entwicklungen, die dahin gehen, dass wir auch die Studioarbeit noch etwas von der normalen Handarbeit befreien und ein
Computermixprogramm.
Ja, dass also bei der Studioproduktion, bei der Urbandproduktion für Schallplatten, dass da auch ein Computer eingesetzt wird, der von der 16 oder 24 Kanalmaschine einen computermäßigen Mixvorgang durchführt, was für uns dann eine sehr große Zeiteinsparung bedeutet und außerdem auch eine Qualitätsverbesserung bringt, da man die Sachen dann beliebig oft reproduzieren kann und sich an den gewünschten Zustand eben annähern kann, was man im normalen Vorgang nicht machen kann, weil dann der Vorgang irgendwann beendet ist und das lässt sich dann nicht nochmal reproduzieren. Ne?
Worin besteht denn nun eigentlich die Gefahr, dass man da wirklich nicht sich von der Technik unterbuttern lässt, Lucky?
Na, ich habe das schon des Öfteren gesagt, dass ich also gewisse Dinge der Musik, wie sie früher gemacht wurden, als reine Artistik betrachte. Also mir geht es nicht unbedingt darum, per Hand schnelle, wahnsinnige Läufe, Töne zu spielen, sondern gewisse Stimmungen zu erzeugen. Und seit Anfang an, seitdem ich mich eigentlich beschäftige mit der Elektronik, sehe ich, dass ich Instrumente kriege, die meinen Vorstellungen entsprechen, nicht irgendwelche Instrumente, die was alleine machen. Gerade für das Live-Spielen braucht man allerdings ganz andere Instrumente, als wenn man im Studio sich befindet. Im Studio kann man alles nochmal von vorne machen. Man fährt die Bandmaschine zurück. Das geht im Live-Konzert natürlich überhaupt nicht, weil man kann nicht sagen, so jetzt müsste man alles vergessen, was jetzt gerade gewesen ist, jetzt fange ich nochmal von vorne an. Also so wie es eigentlich heute gewesen ist. Aber da konnte ich nur wirklich nichts dafür, wenn irgendwas ausfällt, das ist dann eben die technische Tücke. Aber grundsätzlich diese Sache mit der, was du sagtest, dass man sich unterbuttern lässt, das passiert vielen Musikern. Das muss ich allerdings zum Leidwesen feststellen, dass die sich also unwahrscheinlich von den Werksprogrammen, die in solchen Synthesizern vorhanden sind, beeindrucken lassen, denen eben 40 Programme, die vom Werk geliefert werden, reichen und die sich ja nicht mal trauen, unbedingt jetzt ein Programm zu löschen und ein eigenes reinzunehmen. Aber das ist vielleicht gerade im Goethe-Jahr so ein Problem, was auch wieder mit dem Faust was zu tun hat. Man muss nicht unbedingt den Teufel rufen, um die Kreativität in sich zu fördern, sondern bei einer gewissen Willensstärke, die man aufbringt, dann kann man auch, na, wie soll ich das sagen? Das ist vielleicht jetzt auch ein hinkender Vergleich, vielleicht ist das aber auch richtig. Es gibt inzwischen nun schon solche Sachen wie den Fairlight Musikcomputer, bei dem man nicht mal mehr eine Mehrspurmaschine braucht, der also Stereo, das, was man sich ausdenkt, auch schon auf Knopfdruck dann reproduziert. Und da ist natürlich die Gefahr vorhanden, dass man sich beeinflussen lässt von den technischen Möglichkeiten. Aber das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache ist, dass man diesen Dingern, die ja eigentlich tote Hosen ohne uns sind, dass man denen unseren Willen aufzwingt und nicht umgekehrt. Ich gebe das zu, es ist oft nicht einfach. Denn plötzlich hast du einen Klang, der dich so beeindruckt, wo du aber sagst, wenn du einen speicherbaren Synthesizer hast, wo du sagst, ich speichere das erstmal ab, ich kann es vielleicht nochmal gebrauchen und dass ich das Programm, was ich jetzt da reingebe, nochmal abändere. Das ist so wie ein Notizblock. Ein Speicher in einem Synthesizer ist wie ein Notizblock, dass du erstmal auf den Knopf drückst und dann hast du deinen Klang drin. Aber trotz allem sollte man weitermachen. Man sollte sich nicht damit zufrieden geben durch so ein zufälliges Ergebnis. Man sollte trotzdem weitermachen. Und je mehr Speicher natürlich so ein Synthesizer hat, desto besser ist das. Und ich muss sagen, der nächste, den ich dann haben werde, das wird einer sein mit 64 Speichern über ein Kassetteninterface. Dann kann ich die 64 Speicher auf einem normalen Kassettenrekorder überspielen durch Digitaleingabe, Signale, ja, nein. Und dann kann ich die auch wieder irgendwann wieder zurückrufen. Dann habe ich wieder 64 Programme und so geht das immer weiter. Ich kann also unendlich viel Programme aufnehmen. Und das ist eigentlich Sinn der Sache. Das ist wie ein Notizblock. Und unser Ziel ist es eigentlich, nicht Klänge zu speichern, sondern Klangabläufe. Das heißt also, ein Klangablauf ist auch das, was wir gerade machen, das Sprechen. Und Fairlight bietet es schon. Fairlight kann schon Sprache abspeichern. Das heißt also, du sprichst einmal was rein, ein paar Sätze, und dann wird das in digitale Signale zerlegt. Das ist eine vollkommen neue Dimension. Du kannst etwas neu schöpfen. Mithilfe dieser Art und Weise von einer digitalen Zerlegung. Du nimmst eine analoge Kurve, die völlig gleichmäßig ist, und die wird zerhackt in ganz kleine digitale Bausteine. Und diese digitalen Schritte, die werden einprogrammiert. Die gehen ins Programm ein, und das ist eine wahnsinnige, Heinz, was soll man sagen, dazu gehört ein wahnsinniger Rechner, wa? Es passiert des Öfteren, dass man bei der Klangfindung Klänge findet, die man gar nicht haben will, die aber trotzdem sehr, sehr beeindruckend sind. Da wäre es natürlich oft Quatsch, wenn man weiter dreht und sagt, nein, nur weil ich diesen Klang nicht haben will, schmeiße ich den jetzt weg. Vielleicht kann ich das, was ich jetzt gerade gefunden habe, mal gebrauchen. Das heißt also, ich öffne einen Speicher. Das heißt also, ich mache den aufnahmebereit. Und mit einem Knopfdruck ist dieser Klang, den ich gerade gefunden habe, den ich zufällig gefunden habe, drin. Das heißt also, es ist wie ein Notizzettel, den ich ablege und sage, irgendwann brauche ich das mal, und dann kann ich das abrufen. Wenn dieser Klang dann auch wieder nicht so ist, wie ich ihn dann brauche, kann ich ihn entsprechend abändern. Das geht alles mit einem Synthesizer ganz hervorragend. Aber trotz allem, nachdem ich diesen Speicherplatz belegt habe, mache ich dann weiter. Manchmal belege ich bei so einer Klangfindung 4, 5, manchmal 10 Speicher, bis ich dann sage, jetzt ist es erreicht. Und dann mache ich den 10. wieder auf und lösche den, und dann habe ich das drin, und dann ist er fest, weil ich ja bei der Klangfindung, wenn ich jetzt den Synthesizer, die Speicherbereiche aufmache, das heißt, wenn ich den jetzt abschalte, ist das, was ich jetzt mir ausgedacht habe durch die Redigierung, ist natürlich dann auch gelöscht. Ich muss dann irgendeinen Speicherplatz belegen, damit ich den Klang beim nächsten Anschalten des Synthesizers wieder habe. Aber dass der mit mir irgendwas machen kann, der Synthesizer, das erlaube ich ihm nicht. Das gibt's nicht. Das erlaube ich weder meinem Sohn, noch meinen Hunden, noch meiner Katze. Das erlaube ich keinem, nicht mal dem Synthesizer.
sind wir. So. Madame?
Ich habe das schon mal hingelegt.
So, mein Arbeitsplatz ist jetzt zu.
Das ist ja mein zweites Wohnzimmer übrigens. Ja.
Und hier willst du ein paar Änderungen, ne?
Ich habe nur gemeint, ob man, aber das ist wirklich nur eine Idee, ob man dieses Magenta, dieses schönes, was schon rausknallt, ob man das hier...
Ich brauche meine Tastatur, Schatz.
Die brauchst du wirklich?
Ja.
Na gut. Ja. My darling, nimm deine Tastatur. Guck mal, ob man hier noch, nur hier unten dran, nur dieses Stück hier, in dieser Farbe machen könnte.
Mhm, ja.
So, das ist frech und das würde ich für witzig halten. An dieses linke, auslaufende Haar von Lucky.
So, das weg.
Ja, mach mal weg. Wenn du das jetzt hier so abschneidest, könnte man... hast du mal wieder einen Stift hier? Ach, guck mal. Dass man das Magenta und dass das hier aufhört, so schräg. Hier unter dem Ding schräg abschneiden.
Mhm.
Das gefällt mir schon ganz gut. Was hältst du davon?
Mhm.
Oder ist es noch zu viel, dass du noch weiter unten ansetzen musste?
Zu weniger Magenta.
Weniger Magenta, noch ein bisschen weniger, ja.
Ja.
Ja, du guck mal, das findest du nicht, dass das gut aussieht? Das ist ein bisschen frecher und ja. Ja, speichern.
Die Herausforderung ist ja schon seit Jahrzehnten, seit ungefähr 1980, dass Grafiker, wenn sie eine CD machen, weniger oder viel komplizierter denken müssen, während so ein 30x30 cm Plattencover bietet ja viel mehr Möglichkeiten. Jetzt haben sie die ehrenvolle Aufgabe, sowohl eine LP als auch eine CD. Und dann auch noch, wie ich gehört habe, mit weniger Titeln auf der LP zu machen. Monika, warum erstmal viel weniger Titel?
Nein, nicht viel weniger. Auf eine LP passen bekannterweise auf der Seite, wenn es hochkommt, 24, 25 drauf, auf einer Seite.
Da muss man auch schon ein bisschen eng.
Und ja. Das ist schon eng, also nach Möglichkeit nur 20. Aber die CD hat ja mehr Platz. Und es war ja im Original, war die eher ja eine CD. Und wir mussten bei der LP zwei Titel runterschmeißen, schweren Herzens, aber auf der CD sind sie erhalten. Und die hat dann auch ein paar mehr Infos, die CD, weil wir da mehr Platz haben im Booklet. Mhm. Ja.
Aber jetzt nochmal der Grafiker gefragt, das ist ja auch viel Schrift und viel Information, glücklicherweise, dass man auch ein bisschen was erfährt über die Musik. Was war die größte Herausforderung?
Ja, war, CD ist noch nicht fertig. Wir brauchen so eine andere Verpackung. Wir brauchen dazu ein Booklet, um diesen ganzen Text unterzubringen. Genau wie beim Palastkonzert. Wir haben auch zwei Produkte gemacht.
Ja.
So ein Gatefold, wo ziemlich viel Information ist und dann Innenhülle mit das ganze Back-Catalog von Lucky.
Also immer das Clubcover, ne? Das hier Palastkonzert hat ein Clubcover und da waren alle Infos, die man das brauchte, heißt Gatefold. War da schon. Ne?
Ja.
Es heißt Gatefold, ich weiß. Aber vielleicht weiß es nicht jeder.
Ja, und da war es so, dass wir, um alles auf der CD-Verpackung unterzubringen, wir haben so ein Mini-Clubcover, Pocketpack, mit einer Stecktasche, so als Innenhülle, wo wir das ganze Back-Catalog von Lucky platziert haben. Und dann dazu haben wir auch ein Booklet gemacht. Müssen wir auch ein Booklet machen, um diese ganzen Informationen.
Nur auf der CD von dem Palastkonzert war es ja auch schön, dem Palast der Republik nochmal ein Denkmal zu setzen. Wenn man das aufklappt, das ist wirklich auch ein Gatefold als CD.
Ja, klar.
Und da ist der Palast der Republik drauf, in voller Schönheit.
Ja.
Und das war mir ganz wichtig.
Ja.
Und da war noch genug Platz mit dem Booklet und die Einschiebtasche, wo die ganze Diskografie zu sehen ist, im Überblick. Und das hat viel, viel Mühe gemacht. Und my darling, ich danke dir.
Gerne, das hat Spaß gemacht.
Aber hier gibt es natürlich auch nochmal, entnehme ich hier dem Probedruck oder wie Sie auch dazu sagen, da gibt es auch nochmal das ganze Oeuvre von Lucky anzugucken, was, glaube ich, auch natürlich dazu dient, anzuregen, vielleicht noch die ein oder andere Geschichte nachzukaufen, wenn man sie nicht hat in der Sammlung. Das ist nach wie vor alte Grafikarbeit. Macht Ihnen das wieder Spaß, so Vinyl-Cover zu machen?
Auf jeden Fall, ja, klar. Klar, man hat viel mehr Platz und es ist so, was hinterher, so von der Haptik her, viel besser und angenehmer.
Ja.
Und ich habe 12 Jahre lang im Presswerk gearbeitet.
Wo genau?
Hier in Wedding, Gustav-Meyer-Allee, wo wir alles aus der Region gedruckt haben, gepresst haben. Und da merkt man schon, das ist, Leute damals waren gewöhnt, so mit LPs zu gestalten. Und dann kam diesen Umbruch und alles musste kleiner sein und textmäßig musste komprimierter sein. Mhm. Und man merkt schon, das ist, ich finde es entspannter. Und der Moni, die hat sowieso sehr viel Text.
Naja.
Wie finden Sie denn die Gestaltung der Amiga-Schallplattencover? Ich hatte damals gehört, die Grafiker wurden sehr schlecht bezahlt, weil das galt so etwas wie als Verpackung und nicht als Kunst. Ne? Also da konnte man nicht wirklich reich werden, wenn man ein gutes Plattencover in der DDR machte. Aber Sie sehen ja hier einige vom geheimen Leben, zum Beispiel hier das mit der
Hat alles von der Welt gemacht, alle unsere Cover, alle durchweg. Bis auf diese Air, das wird aber jetzt gerade getauscht, weil das war damals eine CD, wird ja jetzt eine LP, deswegen machen wir auch ein ganz neues Cover. Aber wir haben es hier drauf gelassen, um vielleicht jemanden, der die hat, nicht jetzt vom Kopf zu stoßen. Also genau. Die gab es, aber es gibt eine Neuauflage. Mhm. Aber ansonsten hat all die Cover, ganzer Kinderkatalog und auch diese ersten beiden hat von der Welt gemacht. Dies bei der Zeiten, das war dann schon Frau Schulze, die hat das Bild haben wir zu Hause hängen. Ja. Mhm. Also ich finde, dass die Cover zu Amiga-Zeiten, was unsere Cover betrifft, die waren alle toll, finde ich. Mhm. Also die waren alle toll und das war auch ein Kunsthandwerk. Man kann nicht sagen, dass das nur als Verpackung galt. Die wurden schlecht bezahlt, das stimmt.
Ja, aber so irgendwie Verpackungskünstler eher als denn als Grafiker, die
aber
hier.
Aber da habe ich viel nachgefragt, muss ich ehrlich sagen. Das war aber auch für jeden Grafiker schön, sich auf diese Weise zu verewigen.
Ja, aber auch das Papier war nicht so optimal. Das war so labbrige Pappe. Ne, wenn man so ein richtig schönes Westalbum in der Hand hatte, dann war es auch vielleicht noch glänzte. Ne?
Beim Traumzauberbaum, das war eine Frechheit. Ne? Das war so schick, das Westcover.
Naja.
Aber das war eben aus der Not geboren. Man konnte froh sein, dass überhaupt das Presswerk in Babelsberg angeschmissen wurde. Weil das war ja auch alles knappe Ressource. Und vor allen Dingen presste das Babelsberger Werk auch für CBS sehr viel in Lizenz. Ne? Das darf man nicht vergessen. Gut, dann lasse ich euch jetzt hier in Ruhe noch weiter kreativ arbeiten. Und wann vielleicht kommt er in den Handel? Wann können wir uns darauf freuen?
Das Hardbook nicht da.
Also ungefähr.
Die LP ist der Andruck, wie man schon sagen könnte. Die LP, also als solche, ist schon vorhanden, also freigegeben. Jetzt kommt es drauf an, wie lange das Presswerk braucht, um diese ganzen Scheiben
herzustellen. Ich denke, um die 4 Wochen.
4 Wochen, dann ist es spätestens 4 Wochen. Wir sind jetzt fertig. Und
also zum Sommeranfang können wir vielleicht sehen.
Anfang Juni, ne? Also im Juni kommt die. Zum Sommeranfang, genau, ja.
Gut, dann lasse ich
euch jetzt. Das passt doch zur Musik, der Sommeranfang.
Genau. Ja. Dann lasse ich euch jetzt alleine und sage schon mal Tschüss.
Okay, tschüss, Jörg.
Tschüss.
Medienhölle. Dokument. Und jetzt abonnieren, kommentieren.
Denken Sie daran!
Vergessen Sie nicht,
Ihre Antennen zu erden.
Ihre Antennen zu erden.